Teil von mir hatte das Gefühl, oh, endlich geschafft. So, wir wussten, dass das passieren wird. Wir wussten, dass wir irgendwie die Band auflösen wollen. Und ich war ein bisschen erleichtert. Und es war natürlich auch, dass wir mit uns gewünscht haben, zwei wundervolle Abende zu verbringen. Und wir wollten, dass sich das alles schön und gut und richtig anfühlt. Und ich finde, es ist uns echt gut gelungen. Das hat mir auch echt Hamburg geöffnet, dass ich ein HVV-Ticket hatte, eine Jahreskarte hatte, war für mich quasi das Gateway für die große weite Welt, für Hamburg. Wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, dann macht man vieles richtig. So geht's mir. Wenn ich zurückgucke, ja, dann freue ich mich darüber, dass ich viele richtige Entscheidungen getroffen habe.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist Björn Wahns, besser bekannt als Björn Beton. Moin Moin.
Moin Moin, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Endlich hat's geklappt. Du wurdest 1973 in Pinneberg geboren, nach dem Abitur, einem Job in einer Behindertenwohnstätte und dem Zivildienst in einem Kindergarten, rückte die Musik in den Vordergrund. 1992 gründest du gemeinsam mit Mighty, Tobi Thompson, Dr. Renz und König Boris die Rap-Formation Fettes Brot. Nordisch by Nature, Emanuela, Jein oder an Tagen wie diesen gehören zu euren größten Hits. 2023 habt ihr die Band nach 30 erfolgreichen Jahren und einer letzten Tour aufgelöst. Während der Corona-Pandemie hast du Filmproduktion studiert und bereits erste Filmprojekte umgesetzt. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder und wohnst in Pinneberg. Ein Pinneberger im Hamburg-Gespräch. Um dieses Klischee direkt zu klären, wie schlecht fährst du Auto?
Auf jeden Fall nicht schlechter als Hamburger. Es ist ja immer wieder erstaunlich, dass so jede Großstadt, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, sich eine Vorstadt aussucht, auf die man sich einigen kann. Es ist völlig okay, darauf auf die Menschen einzuschlagen. Und insbesondere gerade im ach so progressiven und modernen, weltoffenen Hamburg ist alles okay. Jeder ist willkommen und nur aus Pinneberg. Das geht wirklich zu weit. Das darf man dann doch nicht. Und ich habe inzwischen mir ein dickes Fell angeeignet. Ich müsste mich nämlich sonst sehr oft darüber ärgern, wie oft tatsächlich ich darauf angesprochen werde. Ich nehme es mit Humor oder ich versuche es mit Humor zu nehmen. Ich bin aber erstaunt darüber, wie witzig sich die Leute halten, weil sie jedes Mal wieder Pinneberger Witze machen und glauben, sie sind allen anscheinend nach die Ersten, die diese Witze machen. Aber nein, ich kenne bereits alle und das ist auch okay. Also ja, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der wirklich der Meinung war, Pinneberger fahren wirklich schlechter Auto. Und das läge natürlich daran, dass es da ja nicht so viele Autos und Straßen gibt. Mhm. Ich weiß nicht so ganz genau.
Ich glaube nicht.
Ich glaube, Leute aus, oh Gott, jetzt fallen mir keine Ahrensburg oder Bergedorf oder sowas, fahren jetzt auch nicht besser oder schlechter. Also ich glaube, das ist aber wahrscheinlich, wie gesagt, es muss wohl so sein, dass jede Großstadt ihre Vorstadt hat, auf die man einschlagen darf.
Es gibt ja die Band Die Ärzte, die sagen immer wieder aus Berlin, aus Berlin. Ihr habt dieses Pinneberg-Schild nie so richtig groß vor euch hergetragen, oder?
So ein bisschen schon. Also wir haben auch selber damit immer so ein bisschen gespielt und kokettiert, dass wir nicht wirklich aus Hamburg kommen. Wir sind beispielsweise damals mit Emanuela bei Stefan Raab beim Bundesvision Song Contest für Schleswig-Holstein angetreten und haben die Beach Boys gecovert mit California Girls. Da haben wir Schleswig-Holstein Girls haben wir für unsere Bewerbung gesungen. Und sind dann eben für Schleswig-Holstein angetreten, weil eben auch meine beiden Bandkollegen, die inzwischen zugezogene Hamburger sind. Ich wohne ja weiterhin außerhalb auf dem Lande. Aber also wir sind damals für Schleswig-Holstein angetreten, weil wir eben halt gebürtige Schleswig-Holsteiner sind. Boris kommt aus Schenefeld und Martin, also Dr. Renz, kommt aus Halstenbek und ich quasi aus Pinneberg. Richtig, ja.
Es gibt ja noch einen anderen berühmten Pinneberger, Tim Mälzer. Hat es da mal irgendwann eine Zusammenarbeit gegeben oder ist es daran gescheitert, dass ihr so schlecht kochen oder er so schlecht rappen konnte?
Nein, wir haben uns schon sehr, sehr, sehr früh kennengelernt tatsächlich. Allerdings nicht in Pinneberg. Tim ist, glaube ich, ein paar Jahre älter als ich und ist dann ja kurz nach der Schule schon auch gleich auf große Kochreise gegangen und hat woanders gelernt. Insofern haben wir uns nie, sind wir uns in unserer Jugend die über den Weg gelaufen, sondern erst als er tatsächlich im Fernsehen gekocht hat. Wir haben uns kennengelernt auf einer Preisverleihung oder sowas und haben dann irgendwie die ganze Nacht irgendwie gemeinsam gefeiert.
Getrunken.
Ja, genau, gefeiert.
Aber zusammengearbeitet gab es nicht. Der ist nicht in irgendeinem Video mal aufgetaucht oder so. Nee,
bisher noch nicht. Bisher noch nicht.
Vielleicht.
Ja, wer weiß.
Ja.
Gerade gestern wollte ich ihn anrufen und habe dann festgestellt, ich habe nur eine 040-Nummer, also keine Handynummer oder so.
Kannst du in der Bullerei anrufen und dir einen Tisch bestellen.
Vielleicht gehe ich da nochmal persönlich vorbei.
Ja. Die 70er, 80er Jahre in Pinneberg, das hört sich nach einer wohlbehüteten Kindheit an, abseits des großen Trubels der Stadt Hamburg. Wie hast du das in Erinnerung? Was sind so die prägendsten Gedanken dazu?
Ich glaube, ich kann behaupten, dass ich eine schöne und behütete Kindheit hatte. Das klingt jetzt sehr einfach, aber das ist es natürlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es so ereignislos und harmlos alles ist, wie man sich das so vorstellt. Also meine Eltern haben beide im pädagogischen Bereich gearbeitet. Mein Vater war sowas wie Streetworker. Das heißt also, die Menschen, die im Kreis Pinneberg vielleicht die es nicht so gut getroffen haben oder die unter Armut gelitten haben. Mein Vater hat viel gearbeitet, auch mit Scheidungskindern und hat auch jahrelang in einem Kinderheim gearbeitet. Und also insofern, ich kann mich aus meiner Kindheit schon auch sehr daran erinnern, dass es immer wieder auch mein Vater Sachen mit nach Hause gebracht hat und Dinge erzählt hat von Menschen, die er begleitet und betreut hat, die jetzt das nicht so einfach hatten. So. Und ansonsten sind meine Eltern beide politisch links sehr aktiv gewesen. Das war ja die Zeit der Friedensbewegung. Da waren meine Eltern sehr aktiv und haben in Pinneberg, glaube ich, für ein bisschen Unruhe gesorgt, was ich irgendwie toll finde. So bin ich aufgewachsen. Und nach der vierten Klasse, wenn man dann in die weiterführende Schule kommt, stellte sich so ein bisschen die Frage, wo soll ich hin? Welche Schule ist die richtige für mich? Und meine Eltern waren der Meinung, ganz egal, was für eine Prognose oder Empfehlung man von der Schule bekommt, das wäre eine super Idee, wenn ich auf eine Gesamtschule gehen würde. Natürlich als linke Pädagogen liegt das natürlich nahe, aber ich glaube auch, weil sie wirklich davon überzeugt sind, dass man in der vierten Klasse auf keinen Fall festlegen kann, was für einen Abschluss jemand mit 16 oder 18 irgendwann mal macht. Super Idee, deswegen. Es gab zwei Gesamtschulen, eine in Elmshorn und da war das, glaube ich, schwierig hinzukommen. Und es gab eine in Altona, die war natürlich erwartungsgemäß überlaufen und Osdorfer Born. Und dann bin ich in die Geschwister Scholl, damals hieß sie noch Glückstädter Weg, in die Schule am Osdorfer Born gegangen. Und für die Leute, die das jetzt nicht wissen und die noch nie da waren, man könnte sagen, sozialer Brennpunkt, Betonghetto und liegt damit nicht ganz falsch.
Ja. Wo ich immer ein bisschen Mitleid hatte in meiner Schulzeit, waren die Busfahrerkinder. Also die dann wirklich so vom Dorf da rangekarrt wurden. Ich wohnte nun mitten in der Kreisstadt. Wie war das für dich so, dieser Schulweg?
Super.
Man musste ewig früh aufstehen, ja.
Ne? Ja. Also morgens hat es 45 Minuten gedauert. Ich bin dann mit so einem Klapprad immer noch durch den Pinneberger Wald zum Bahnhof gefahren. Von da aus dann 11 Minuten mit der Bahn und dann mit dem Bus nochmal so 20 Minuten. So ungefähr. Und ich fand das total toll. Meine Mutter hatte, glaube ich, damals ein bisschen schlechtes Gewissen, dass sie ihren 11- oder 12-Jährigen, weiß nicht, in der 5. Klasse dann schon in die, oder 10 ist man dann oder so, ne?
Ja, 11 schon.
Ja?
11, ja.
Also, ihr kleiner Sohn, dass ich jetzt in die große Weltstadt Hamburg so ganz alleine morgens irgendwie fahren muss, hatte sie ein bisschen schlechtes Gefühl. Ich fand's richtig toll. Ich fand's super. Ganz oft hat mich die Fahrt in die Schule natürlich davor bewahrt, dass ich die Hausaufgaben vergessen hatte, schnell in der Bahn noch schnell die Matheergebnisse reinkrickeln. Super, total toll. Das hat mir auch echt Hamburg geöffnet, dass ich ein HVV-Ticket hatte, eine Jahreskarte hatte, war für mich quasi das Gateway für die große weite Welt, für Hamburg. Weil Graffiti, Skateboarding, Rap-Konzerte, Mode, sowas damals, ich erinnere mich in der 7. Klasse, alle Leute, die in unserer Schule einen Kapuzenpullover und eine Baseballkappe trugen, waren im Grunde genommen ja Hip-Hopper und wir kannten uns dann schnell untereinander und es war total aufregend. Ich bin stundenlang durch Hamburg gefahren, um irgendwo eine Baseballjacke zu kaufen und ich bin relativ früh dann auch schon auf Konzerte gegangen, weil ich das einfach geil fand und das muss meine Mutter, glaube ich, erschrocken haben, aber es ist ja immer gut gegangen oder fast immer gut gegangen und ja, so habe ich dann Hamburg für mich selber mit der S-Bahn kennengelernt und bin durch die Gegend gefahren. Jahrelang habe ich halt auch Graffiti-Fotos gemacht, das heißt, ich habe mich an Bahnhöfe gesetzt und bin auf möglichst nahe an diese Bilder rangekommen und habe dann Fotos gemacht und solche Sachen, ja. Das war so die ein paar Jahre lang für mich mein Hamburg dann.
Warst du, also erwachsen ist man ja nur noch nicht mit 12, 13, 14, aber warst du reifer als deine Kumpels, die in Pinneberg noch zur Schule gegangen sind, einfach weil es hier alles ein bisschen rauer zuging vielleicht?
Ja, manchmal denke ich das auch, aber ich glaube, früher war das bestimmt größer. Heute, wenn mich Leute darauf ansprechen, denke ich immer so, ja, aber das war also vor 50 oder vor 40 oder 30 Jahren mag das vielleicht noch so gewesen sein. Aber heute mit der technologischen Entwicklung, mit Internet, mit Amazon, mit dem, glaube ich, sind die Unterschiede zwischen Landkindern und Pinneberg ist ja noch keine Landjugend. Mhm. Aber der Unterschied, glaube ich, zwischen was Popkultur und Jugendsubkultur angeht, ist, glaube ich, viel geringer geworden, als man so denkt. Ich glaube, und auch die sozialen Umstände sind bei Weitem nicht so einfach und einfamilienhäusig, wie man das jetzt so allgemein hin sich vorstellt. Da liegt immer noch eine zweite Schicht drunter, unter der vermeintlichen spießigen Kleinbürgerlichkeit. Da gibt's auch krasse Geschichten so.
Wenn du da mit Hip-Hop und Sprayern und so weiter schon in Berührung gekommen bist, das Ganze war ja damals noch weitaus illegaler als jetzt. Also man wurde ja doch sehr aktiv verfolgt von der Polizei. Bist du damit mal in Berührung gekommen mit der Polizei? Oder wann bist du da? Ich meine, dass man damit in Berührung gekommen ist, wenn man in der Szene rumhängt, ist, glaube ich, klar. Ne? Also wann bist du das erste Mal mit der Polizei zum Beispiel in Berührung gekommen?
Ja, relativ schnell schon. In Hamburg gab es zu der Zeit, Bodo Clausen war der Leiter der Sonderkommission Graffiti. Das Bodo Clausen, der Name ist auch bis heute, wer das Buch Eine Stadt wird bunt oder die Ausstellung in Hamburg gesehen hat, der wird Bodo Clausen da ja auch vertreten gesehen haben. Also Bodo Clausen war damals in der Graffiti-Szene ein beliebter Name. Es gab sogar mal einen Sprüher, der hieß Bodo oder nannte sich Bodo. Und wir haben relativ früh, als wir angefangen haben, sind wir relativ früh sehr naiv da rangegangen und wenig vernetzt waren wir. Und deswegen sind wir dann halt auch relativ schnell auch schon nachts gebastelt worden. Und ich war 16. Ich habe die Geschichte jetzt auch schon 100-mal erzählt. Ich erzähle sie in aller Kürze nochmal. Wir waren zu dritt unterwegs. Ich war 16, mein Bruder war 14. Wir haben an einem Brückenaquädukt in Hamburg zwischen Holzenstraße, Altona und Langenfelde gesprüht. Und das war natürlich auch eine ziemlich dumme Idee, weil das war einer der Hotspots in Hamburg überhaupt. Und deswegen war es auch gar kein Wunder, dass da auch irgendwann im Laufe der Nacht die Polizei oder die Sonderkommission vorbeigefahren ist. Und die haben uns dann gestellt, haben gerufen, Hände hoch oder wir lassen die Hunde frei. Das hat mich dann überzeugt, stehen zu bleiben, weil ich hatte doch Angst, dass sie mir irgendein Hund in die Eier beißt. Das wollte ich nicht und dann habe ich stehen geblieben, aber sie hatten gar keine Hunde dabei. Es war nichts als ein einfacher, aber wirksamer Trick. Ich glaube, sie haben uns damals mit 16, die haben uns abgeführt in Handschellen auf dem Rücken und sie haben eine Pistole an den Kopf meines 14-jährigen Bruders gehalten. Das muss man sich mal so vorstellen. Ich glaube, das ging halt ganz klar und deutlich darum, die wussten sofort, okay, das sind junge Kerls, so, die haben irgendwie die Hose voll, denen jagen wir jetzt möglichst doll einen Schreck ein, damit die auf jeden Fall aufhören damit, Graffiti zu sprühen. So, und deswegen haben sie sich so benommen, wie sie sich benommen haben und ja, ich habe dann damals mehrere tausend Mark Strafe bekommen, es ist nicht vor Gericht gegangen, wir haben uns quasi außergerichtlich darauf geeinigt, dass ich die Fantasie Kosten irgendwie übernehme und wir mussten das dann zahlen. Und ich habe dann einen Sommer lang in den Sommerferien bei der Wurstfabrik Hareiko in Halstenbek gearbeitet.
Okay.
Und, ja, genau. Das ist
du
so meine.
Schweine
das ist
viel so, Geld verdient.
Ja, Schweine. Sozusagen. Mit Schweinen. Ja. Ja, doch. Also.
Sind deine Eltern damit ein bisschen friedlicher umgegangen als andere Eltern, hast du den Eindruck?
Ein bisschen glaube ich das schon. Beispielsweise sind mein Bruder und ich auf die...
Oder gab es noch Hausarrest? Das gab es früher immer mal.
Ach, nee, Hausarrest gab es nicht. Es war so ein bisschen so, also mein Bruder und ich, wir waren auch so dumm, dass wir das meinen Eltern auch schon erzählt hatten, dass wir ab und zu mal illegal losgehen. Und die haben uns natürlich gesagt, ihr seid Idioten und ihr werdet bestimmt irgendwann gefangen und ihr müsst das alles bezahlen. Und sie hatten... Sie hatten ja auch gewissermaßen recht, aber wir waren so ehrlich und hatten so ein gutes Vertrauensverhältnis, dass wir es meinen Eltern oder unseren Eltern, mein Bruder und ich, unseren Eltern dann gesagt haben. Und sie wussten aber auch, dass sie es eh nicht verhindern können. Also ich meine, wir wollten das gerne machen und wir haben das dann gemacht. Und meine Eltern, die waren schon sehr erschüttert und auch wütend. Und natürlich haben sie auch gesagt, wir haben es euch ja schon vorher gesagt, ihr Idioten, warum hört ihr nicht auf uns? Hatten ja auch nicht ganz unrecht. Aber ich habe dann mit 16 halt da gejobbt, die Sommerferien über. Und meine Eltern haben dann freundlicherweise, mein Bruder musste auch arbeiten, der hat Prospekte ausgetragen. Mit 14 war das so der einzige
das
Job.
Das hat ja fast jeder gemacht.
Genau, das war ja so der einzige Job, den man mit 14 haben konnte. Und am Ende im Laufe der Sommerferien war es dann so, dass sie gesagt haben, alles klar, ihr habt beide jetzt hart gearbeitet, Dankeschön. Das Geld, Björn, was du mehr verdient hast als dein Bruder, das darfst du behalten. Und das Geld wiederum habe ich dann investiert in eine Busreise in die Türkei. Und da war unter anderem König Boris auch mit in der Türkei. Mhm. Und auf dieser Reise habe ich meine heutige Frau kennengelernt. Also, diese romantische Geschichte soll euch sagen, auch wenn es scheiße läuft, eventuell steckt irgendetwas drin, was am Ende sich als dann doch als gut oder als positiv herausstellen sollte. Also so romantisch ist meine Graffiti-Karriere zu Ende gegangen.
Ja, das wäre ein schöner Schlusssatz, aber wir machen ja weiter in unserem Gespräch und sind bei den Lieblingen. Welcher ist dein Lieblingsplattenladen?
Sardos und Groove City.
Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Es wechselt natürlich immer. Hm. In Pindeberg hat gerade eins aufgemacht, wo ich unbedingt hin will. Bekun heißt das. Ist asiatisch und Sushi. Und die posten echt geile Sachen und sieht gut aus. Ich würde mich sehr freuen, wenn es mehr gute Restaurants in Pindeberg geben würde. Ein paar gibt es. Das finde ich gerade ganz interessant. Und im Moment bin ich, weil ich so ein Kimchi-Fan bin, ich Kimchi-Guy-Fan.
Sehr gut. Welche ist deine Lieblingsstraße in Hamburg?
Ich weiß es nicht so genau. Also es gibt nicht eine Straße, die ich so, also es gibt, da kann ich ein paar sagen.
Klar, drei.
Bernstorffstraße.
Da habt ihr euer Studio.
Richtig.
Die Zentrale.
Richtig,
der Brote.
Dann die Budapester Straße, weil da ist das Stadion.
Da trinkt man immer Bier im Freien.
Da trinkt man schon zum Frühstück Bier, genau. Deswegen finde ich die Straße gut. Und als drittes, vielleicht noch die Wohlers Allee, weil da stehen die Villen, die ich mir nicht leisten kann.
Ja. Welches ist dein Lieblingskino?
Das Savoy, weil es wunderschön ist. Mhm. Das Abaton, weil es ein tolles Programm hat. Und das Zeise-Kino, weil es beides hat.
Ja, jetzt haben wir ja schon fast alle Kinos genannt. Welches ist dein Lieblingssong über Hamburg?
Ich glaube, es gibt noch Luft nach oben. Ich glaube, es gibt noch Potenzial. Man könnte, glaube ich, noch weitere gute Lieder über Hamburg schreiben. Und ich glaube, jetzt weiß ich nicht, Nordisch by Nature ist jetzt nicht über Hamburg. Das habe ich ja schon sehr oft gesungen. Aber vermutlich mindestens genauso oft habe ich gesungen Das Herz von St. Pauli.
Und ja,
das finde ich auch im Verhältnis. Und ich finde es wahnsinnig tolerant, offen und freundlich, dass am Millerntor die Fanhymne der anderen Vereine gespielt wird. Das finde ich echt eine richtig geile Geste, muss ich mal so sagen. Und ich lache mich aber auch zu 99% wirklich schlapp darüber, wie schlecht die anderen Songs sind.
Häufig schäme ich mich sogar.
manche sind auch so schlecht, dass ich mich schon wieder freue. Oh geil, heute kommt wieder das miese Lied vom Verein XY, weil es so mies ist.
Eine der ganz wenigen gegnerischen Hymnen, an die ich mich erinnern kann, die ich irgendwie gut fand, weil so ein paar Punkrock-Gitarren dabei sind, ist Darmstadt 98. Ich könnte aber jetzt keinen Text und nichts sagen. Aber ansonsten ja, wüsste ich da sehr wenig. Es ist doch immer sehr schlageresk und schwierig.
Ja, im Zweifelsfall finde ich dann diese ganz altmodischen dann auch wieder witzig.
Ja, von Eintracht Frankfurt, dieser, ich glaube, es ist ein Polizeichor oder so, der irgendwie sowas singt. Aber reden wir nicht über andere Fußballvereine, reden wir doch tatsächlich mal kurz über den FC St. Pauli. Also Bier trinken an der Budapester Straße ist verbunden dann auch mit den Spielen gucken des FC St. Pauli. Seit wann machst du das? Wann warst du das erste Mal in Berührung mit dem FC St. Pauli?
In den 90er Jahren, zu der Zeit ist Boris schon regelmäßig im Stadion gewesen. Boris war, glaube ich, sogar auch schon in den 80er Jahren da. Fun Fact, es gibt einen Film, wo so eine Romeo und Julia Story erzählt wird mit St. Pauli und Rostock. Oh. Wo sich ein Fan aus Hamburg in einen Fan aus Rostock verliebt. Und Boris war damals Komparse in diesem Film. Ich weiß, eigentlich ist es eine geile Idee, mal zu gucken, ob man ihn irgendwo, ob man diesen Film irgendwo sehen kann und ob man Boris irgendwo sehen kann.
Das Filmarchiv ist ja sehr geduldig, glaube ich.
Ich suche das mal. Genau. Ja. Und also das, ich glaube, in den Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er war ich das erste Mal mit Boris und Boris Schwester im Stadion. Mhm. Man muss allerdings auch sagen, dass mich damals Fußball wenig bis gar nicht interessiert hat. Im Gegensatz zu meiner Familie. Mein Vater hat über 40 Jahre Fußball gespielt, bis die Knie kaputt waren und hat auch Mannschaften trainiert. Und ich glaube, für den muss das eine menschliche Tragödie gewesen sein, dass sein Sohn sich so gar nicht für Fußball interessiert. Das war eine pädagogische Herausforderung, glaube ich, dem Sohn Begeisterung für Fußball mitzugeben, aber gleichzeitig auch den freien Willen zu lassen, ob Fußball die richtige Sportart für einen ist oder nicht.
Wie erlebst du das jetzt mit deinen Kindern? Versuchst du das St. Pauli-Gen irgendwie weiterzugeben oder bist du da toleranter als dein Vater?
Mein Vater war sehr tolerant. Er hat uns da ja sehr wenig mit Fußball behelligt irgendwie oder wollte, dass wir das quasi selbst entdecken. Und so halte ich das jetzt auch. Meine Kinder interessieren sich wenig, eigentlich gar nicht für Fußball. Aber meine Tochter hat so eine Jacke mit so Aufnähern drauf und da ist immerhin St. Pauli Aufnäher drauf. Also so ein bisschen die Sympathien bei meiner jüngeren Tochter liegen auf jeden Fall bei auch meinem Verein. Aber was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen? Achso, ich bin dann erst viel, viel später wieder dazu gekommen, dass mich Fußball begeistert und interessiert. In meiner Pubertät waren halt Frauen, Alkohol und Hip-Hop viel, viel wichtiger als Fußball. Und erst dann, Jahre später, so um 2000 herum, habe ich mich irgendwann also jetzt 24 Jahre und jetzt ungefähr, also bestimmt 20 Jahre gehe ich jetzt regelmäßig ins Stadion und die Auswärtsspiele gucke ich dann gemeinsam mit meinem Papa zusammen. Da schließt sich der Kreis, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich freue mich immer, den zu sehen.
Wer war denn dein erstes Idol beim FC St. Pauli oder wo du gesagt hast, den finde ich super, von dem will ich ein Trikot oder?
Boah, von dem will ich ein Trikot? Idol? Ich glaube dann schon Stanislavski oder sowas. Also ich glaube, ich fand Stanislavski schon sehr beeindruckend.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Du versuchst ja wirklich jedes Heimspiel da zu sein, triffst dich immer wieder am gleichen Punkt. Wie ritualbehaftet ist denn Fußball für dich? Gibt es noch mehrere Rituale? Hast du immer die gleichen Sachen an oder wenn gewonnen wird, trägst du den gleichen Schal vom letzten Mal oder wechselst du das Hemd oder was auch immer?
Null. Also die einzige Konstante ist, eine Stunde vorher sich treffen und warten, bis die Aufstellung bekannt gegeben wird. Und Bierchen kaufen noch eine Runde, bevor wir losgehen.
Wie sehr planst du denn dein Leben rund um die Heimspiele? Also musst du bei der Urlaubsfamilienplanung irgendwie einschreiten und sagen, nee, sorry, da ist ja Derby, das geht nicht. Oder so?
Oh, ich saß schon mal im Flugzeug während eines Derbys. Ja, ja, das war wild.
Okay.
Unentschieden ist es ausgegangen. Unbefriedigend.
Ja.
Aber dafür war der Urlaub schön. Nee, das kann ich, also mal abgesehen davon, dass man, wenn ich Urlaub plane, dann ja noch das ganze Wochenende, also ist ja noch nicht bekannt gegeben, an welchem Tag gespielt wird. Aber mein Leben plane ich danach nicht. Wenn ich kann, dann schon. Also ja, bisschen schon.
Wir kommen zur nächsten Rubrik und das sind die Fragen der anderen Leute.
Okay.
Hören wir mal rein.
Moin Björn, hier ist Lars Jessen. Kann mich noch sehr gut an dein Praktikum erinnern bei uns, bei unserer letzten ZDF-Produktion. Ich denke, da ist ein Star geboren worden, Regiestar. Wir wissen ja, du bist ein großer Star Wars-Fan. Was sind denn die Ideen, die du hast für einen siebten Teil? Was fällt dir dazu ein? Viel Spaß beim Podcasten.
Oh, oh, oh. Also erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, Lars Jessen, für diese Frage. Ja, ich habe tatsächlich ein Praktikum bei Lars Jessen gemacht. Ich war zweite Regieassistenz. Das war eine krasse Erfahrung. Ich mache im Moment hier und da Praktika. Ich praktiziere sozusagen. Schlechter Wortwitz.
Ja.
Und das ist total aufregend und interessant, also weil ich in verschiedene Bereiche des Filmemachen so reingucken kann, von denen ich vorher nicht so viel Ahnung habe, und versuche quasi meine mangelnde Erfahrung jetzt irgendwie damit wettzumachen, dass ich überall ein bisschen was weiß. Und das ist aufregend und macht total Spaß. Und Lars Jessen, ich wusste gar nicht, dass Lars Jessen mitbekommen hat, dass ich so ein Star Wars Fan bin. Das stimmt, ich bin ein totaler Super-Nerd. Und hab auch so ein Man Cave zu Hause, irgendwie mein Keller, der ist bis an die Decke voll mit Star Wars und Hip-Hop-Quatsch, den ich sehr liebe. Und also ich gehöre nicht zu diesen Leuten, die so minimalistisch unterwegs sind und jede Woche 10 Sachen wegwerfen oder sowas. Nein, nein, nein. Ich bin eher der, der sich jede Woche 10 Sachen kauft.
Du hast noch irgendwo eine Scheune dann bald.
Ja, es kann passieren. Und ja, was meine Ideen sind für, also ich muss sagen, dass ich die Sequels, also die Filme, die letzten Star Wars Filme, noch schlechter finde als die Prequels, die jetzt also schon in den 90er Jahren dann rausgekommen sind. Das ist schon erstaunlich, weil die waren auch schon schlecht. Das heißt, ich bin so alt vermutlich, dass ich nur die Original 3 Filme wirklich ins Herz geschlossen habe. Und deswegen ist es natürlich so, wie bei jedem guten Star Wars Fan, man hat wahnsinnig viel drumherum zu kritisieren und findet ganz viel, also erstmal schlecht. Und das geht mir auch so. Deswegen habe ich auch als Filmemacher und Kreativling, habe ich dann natürlich schon wahnsinnig viele Ideen. Ich spiele beispielsweise ja auch bei einem Star Wars Fanfilm mit, der ist aber schon seit 16 Jahren wird der irgendwie gedreht und ist immer noch nicht fertig. Das heißt, das sollte mir ein warnendes Beispiel sein. Wenn man 16 Jahre lang an einem Film dreht, dann ist es echt wie Don Quixote quasi.
Vor allen Dingen die Maske wird immer teurer, damit man den Anschluss nicht verliert.
Echt,
ne?
Leute verlieren Haare oder gewinnen Gewicht und sowas und dann sieht das schon schwierig aus, dass da nachher ein und die Technik und so, also das wird schwierig, daraus einen Film zu machen. Das sollte mir ein warnendes Beispiel sein, niemals wirklich selber einen Fanfilm zu drehen, mit dem man dann am Ende auch null Pfennig verdienen kann, denn das ist ja ein Fanfilm, ne? Also das gehört ja dann Disney oder Lucasfilm. So. Aber Ideen habe ich natürlich jede Menge. Aber hoffentlich bin ich nie so bescheuert und fange wirklich an, meine Ideen umzusetzen. Es reizt mich natürlich und ich kenne so viele Leute und ich sag's jetzt mal, wie es ist. Ich würde sofort anfangen zu drehen, was ich im Kopf habe, das umzusetzen, wenn ich eine Effektschmiede hätte oder mehrere Leute hätte, die mir wirklich zuverlässig sagen, sie übernehmen die Visual Effects. Dann würde ich sofort anfangen.
Möglicherweise wird sich jetzt jemand melden und dann können wir nächstes Jahr zur Filmpremiere darüber reden.
Ja, gerne.
Ja. So, wir kommen zur nächsten Frage.
Ja, moinsen, hier ist DJ Matt. Pass mal auf, Björn, ich würde gern von dir wissen, was deine größte musikalische Jugendsünde war. So irgendwie vielleicht Modern Talking gekauft?
Vielen Dank, DJ Matt, von den Beginnern der DJ. Kenne ich auch. Mir ist wenig peinlich im Leben. Also mir ist eher peinlich, wenn ich irgendwie versuche, surfen zu lernen und immer ins Wasser falle. Sowas ist mir eher peinlich als musikalische Jugendsünden. Ich kenne da keine Jugendsünden. Vielleicht gab es mal eine Zeit lang, wo ich mich ein bisschen dafür geschämt habe, wie toll ich Born in the USA von Bruce Springsteen gut fand. Aber selbst das ist bis heute ein Klassiker. Es ist ein gutes Album. Es ist nicht meine Musik heute, aber es ist kein schlechtes Album und ein respektabler Dude irgendwie. Also was will man? Ich fand auch zum Beispiel Huey Lewis and the News richtig gut. Ja, aber das auch nur, weil ich natürlich ein Riesenfan von Back to the Future
wollte
war.
Wollte ich gerade sagen, das kann nur mit dem Film zusammenhängen, sonst kann man das nicht erklären.
Richtig, richtig. Nur deswegen. Mhm. Meine Californication sozusagen.
Ja, war das. Dein Künstlername Björn Beton hängt unter anderem mit deiner Sturheit zusammen. Hat dir das auf deinem bisherigen Karriereweg eher genützt oder geschadet?
Oh. Ich glaube, genützt. Ich glaube letztendlich, ich weiß nicht, ob das wirklich die Sturheit ist. Ja, es ist wirklich auch, das ist ein sehr schwieriges und auch ein immerwährendes Thema bei Fettes Brot gewesen. Auf der einen Seite offen zu sein für Neues und sich was zu trauen und Dinge, Wege zu gehen, die man vielleicht vorher nicht betreten hat oder die man vielleicht auch, die sonst kein anderer gemacht hat. Aber gleichzeitig auch bestimmte Dinge konsequent auszuschließen und andere Dinge jedes Mal wieder zu diskutieren und dann zu sagen, nein, das machen wir nicht. Ja. Und das gab es auch eine ganze Menge Dinge, die immer wieder diskutiert wurden, ob wir das machen wollen oder das nicht machen wollen. Und das muss man ja auch mal machen, dass man sich ab und zu mal checkt, irgendwie ist das immer noch, es ist immer noch in Ordnung. Ich weiß als Beispiel, wir haben ganz am Anfang der Karriere gesagt, wir wollen auf keinen Fall in die Bravo. Das war so der Feind, die Bravo. Mhm. Andererseits sind wir natürlich aber auch mit der Bravo aufgewachsen und fanden das natürlich auch ein bisschen aufregend, dass wir jetzt auch in der Bravo sind und deswegen war das dann immer wieder Thema und dann haben wir versucht, da irgendwie einen Weg zu finden, wie wir selber in der Bravo stattfinden können. Wie so oft waren die Ärzte uns ein Vorbild, die haben damit, glaube ich, gute und aber auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht und dann haben wir das auch versucht, da so unseren Weg zu finden, in der Bravo stattzufinden. Und über andere Dinge haben wir immer wieder diskutiert und immer wieder festgestellt, nee, es ist zwar reizvoll oder es ist interessant, aber wir wollen das nicht. Es gibt keinen coolen Weg für uns, den ein oder anderen Deal abzuschließen.
Die Fantastischen Vier sind in meiner Beobachtung, haben die keine Bange, Werbung zu machen für viele Marken, haben sich für viele Sachen eingesetzt. Habt ihr das von vornherein ausgeschlossen und bewusst auf sehr viel Geld verzichtet oder ist eigentlich nie was an euch herangetragen worden? Das mag ich kaum glauben.
Lars, du hast ganz richtig zwischen den Zeilen gelesen bei dem, was ich eben gesagt habe. Genau um solche, gerade Werbung ist ein Thema gewesen, worüber wir immer wieder gesprochen haben, weil wir immer wieder uns gefragt haben, hey, ist das jetzt schlimm? Ist das jetzt so ätzend irgendwie? Oder ist das vielleicht irgendwie auch ein bisschen egal? Oder ist das jetzt irgendwie vielleicht sogar ein bisschen cool, wenn wir das machen? Und Geld gibt's auch noch. Und es gab doch durchaus das ein oder andere sehr, sehr gute Angebot auch, wo wir bestimmt hätten einen Koffer voller Geld mitnehmen können und wo wir dann gesagt haben, nee, irgendwie nicht, irgendwie nicht.
Den Koffer voller Geld gab es dann aber spätestens nach dem großen Finale auf der Bahrenfelder Trabrennbahn. Ihr habt da zwei fantastische Abende gestaltet. Das waren definitiv die Abende des letzten Jahres für mich. Vielen Dank nochmal. Wirklich mit ganz vielen tollen Gästen auf der Bühne. Ein Wahnsinnsprogramm und natürlich für gutes Wetter auch noch gesorgt. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Und bumm, ihr habt eure Karriere beendet. Wie fühlte sich der Morgen danach an?
Gut. Gut. Ich glaube, das Geheimnis war, dass wir schon sehr, sehr lange wussten, dass dieser Tag kommen würde. Dass wir sehr viel Zeit hatten, uns darauf einzustellen und vorzubereiten. Und das ist auch ganz gut so gewesen. Dann war auch ein Teil von mir hatte das Gefühl, oh, endlich geschafft. So, wir wussten, dass das passieren wird. Wir wussten, dass wir irgendwie die Band auflösen wollen. Und ich war ein bisschen erleichtert. Und es war natürlich auch, dass wir mit uns gewünscht haben, zwei wundervolle Abende zu verbringen. Und wir wollten, dass sich das alles schön und gut und richtig anfühlt. Und ich finde, es ist uns echt gut gelungen. Also mir geht's so. Und ich glaube, den anderen beiden aus der Band auch, dass wir echt der Meinung waren, es hätte besser nicht sein können. Es war wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Ich bin am Morgen nach dem zweiten Konzert im Brote-T-Shirt, wollte ich mir einen Kaffee holen, in einem der kleinsten Cafés in Eimsbüttel. Und da saß dein Bandkollege Dr. Renz mit seiner Frau und frühstückte morgens um 10:30. Und ich fand das total amüsant, dass er nach so einem Abend sich da in das Café setzt, statt erstens vielleicht auszuschlafen lange. Einfach so, so
elf
schnell
ist,
dieser...
11 ist doch ausschlafen.
Gut, für Eltern, ja. Aber so schnell dieser Sprung in diese Normalität, ist dir das schwerer gefallen? Also wenn da irgendwie so viele tausend Menschen einen zuklatschen, dann einige, wie du selber sagst, Vorbilder, wie die Ärzte vor allem noch auf der Bühne gespielt haben und so weiter. Hast du dann auch am nächsten Tag gleich mit Gartenarbeit angefangen?
Ja, tatsächlich. Keine Gartenarbeit, aber ich weiß, dass ich habe mich selbst dabei, weil ich das auch so absurd fand, weiß ich, dass ich mich selber dabei gefilmt habe, wie ich in Wäsche gewaschen habe und wie ich abgewaschen habe, weil ich das auch für mich, weil ich auch dachte, krass. Nicht, das ist
ich jetzt kann nichts Wäsche mit, waschen.
Das ist ja genau. Ach, das ist dieses normale Leben also. Nee. Ich fand's witzig, dass mir das überhaupt nicht schwer gefallen ist, am nächsten Tag einfach genau ganz normale Dinge zu machen irgendwie und dass ich null das Gefühl hatte, ich falle jetzt in ein tiefes schwarzes Loch und ich weiß überhaupt nichts mehr mit mir anzufangen. Und ich fand, die Normalität war herrlich.
Das berufliche Projekt Fettes Brot ist vorbei, aber eure Freundschaft ja nicht. Wie pflegt ihr die? Ihr geht alle noch gemeinsam immer wieder zum Fußball? Geht ihr auch zusammen auf Konzerte oder habt ihr noch gar keine so Regularien oder Rituale entwickelt jetzt nach der Brotezeit?
Ja, wir üben noch.
Ja.
Also wir sind ja noch nach wie vor im Scheidungsprozess sozusagen. Es verbindet
im Trennungsjahr.
Ja, genau. Ja. Es verbindet uns auch über die nächste, bis an unser Lebensende sehr, sehr, sehr viel. Es gibt auch immer noch Dinge, die wir besprechen müssen und wir sehen uns zwar jetzt nicht mehr wöchentlich zum Bandmeeting, aber schon häufiger mal. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt, ich habe mit meinem ganzen Praktikumsgedöns und Boris, der jetzt gerade seine neue Musik rausbringt, ich glaube, wir müssen alle noch, jetzt haben wir natürlich erstmal irgendwie eine ganze Menge Dinge vor, zu denen wir sonst vielleicht nicht gekommen wären, die wir jetzt irgendwie machen. Und wir müssen, glaube ich, so ein bisschen gucken, dass wir so eine gewisse Regelmäßigkeit oder eine gewisse, ich weiß nicht, ob wir, vielleicht müssen wir einen Stammtisch oder sowas mal einführen, wo man sich dann einmal im Monat oder sowas beim Griechen oder sowas die Hucke vollsäuft. Keine Ahnung.
Ja, sowas bei einem vielleicht. Neuen Restaurant in Pinneberg irgendwie so.
Ach, die anderen bei...
Da gibt es keinen Uso, ne, beim Sushi-Mann.
Ja, aber da gibt es ja irgendwas anderes. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Boris und Martin dazu bewegen kann, die weite Reise in die andere Richtung. Das weiß ich nicht.
Bist du automatisch immer der Fahrer gewesen sozusagen in der Band?
Nö.
Weil du auch immer reingekommen bist sozusagen für Bandtreffen oder Besäufnisse?
Nö, ja, nö, gar nicht. Eigentlich nicht.
Ja. Wir haben ja vorhin schon Lars Jessen gehört, dass du da ein Praktikum gemacht hast. Du hast sehr viele Geschichten gemacht rund um das Ende von Fettes Brot. Du hast einen wunderbaren Spot für Hanseatic Help gemacht. War das so bewusst, dass du dich mit anderer Arbeit zugeballert hast? Weil ich sag mal, andere würden nach so einem beruflichen Schnitt wahrscheinlich eine Weltreise machen oder irgendwie nach Galapagos oder Malediven fliegen. Und du hast aber offensichtlich einfach weitergemacht.
Ja. Ich bin mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das alles so klug war. Und manchmal denke ich jetzt auch, wo das neue Jahr jetzt begonnen hat und ich schon wieder ein Praktikum mache, ich könnte auch einfach mal ein bisschen Gang runterschalten und das vielleicht auch das eine oder andere nochmal so ein bisschen durchholen und nochmal überlegen und gucken. Ein bisschen Ruhe täte mir ja auch ganz gut. Und ich glaube, so rückblickend habe ich auch, weil ich eventuell Angst davor gehabt habe, dass ich nicht weiß, was ich mit mir und meiner Zeit anfangen soll, habe ich immer erstmal Ja gesagt. Und vielleicht muss ich so ein bisschen gucken, dass ich da ein bisschen cooler werde mit dem Gefühl, das, was Gutes wird schon kommen. Good things come to those who wait. Und ein bisschen so, also ich habe immer sofort Ja gesagt. Und das waren auch alles tolle Sachen. Und ich habe auch wirklich wenig oder gar keine schlechten Erfahrungen gemacht, jetzt seitdem die Band nicht mehr da ist und so. Ich habe viel zu tun und mache irgendwie interessante Dinge. Aber ja, vielleicht, ich glaube, es ist ganz gut so. Es ist im Moment jetzt gerade so, dass ich mein Praktikum beendet habe und jetzt angefangen habe, mich wieder so ein bisschen um meine eigenen Projekte, meine eigenen Ideen zu kümmern. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist jetzt spannend. Ich bin am Überlegen, ob ich eventuell, ob das eine gute Idee ist, ein Büro oder einen Raum in Hamburg zu mieten, wo ich dann zur Arbeit gehe, also wo ich dann tatsächlich weniger Ablenkung habe, weniger abwaschen und weniger Wäsche waschen.
Wäre das bewusst, ich meine, das wäre doch möglich in einer Brotezentrale, oder willst du da bewusst so einen Bruch auch haben?
Ja.
Und lieber in so einem gläsernen Bürotower irgendwo sitzen?
Nee, das nicht. Das auch nicht, aber ich glaube, das habe ich auch überlegt. Wir haben ja das Brotstudio und da findet ja auch immer noch was statt. Aber ich glaube, da täte ich mir jetzt auch keinen Gefallen mit. Da gäbe es so viel Ablenkung auch und vielleicht auch zu viel von früher. Also vielleicht muss ich auch irgendwie mal mich irgendwo, ach, können wir das nicht lieber so machen, dass ich mich einfach für 3 Monate auf Helgoland irgendwo einschließe? So.
Helgoland ist eine wunderbare Insel.
Ich bin
auf jeden
großer
Fall.
Riesiger Helgoland-Fan.
Die Hinfahrt ist manchmal anstrengend, weil viele diese Bootsüberfahrt nicht so ganz unfallfrei überstehen. Ich habe schon viele zugekotzte Scheiben da gesehen.
Oh ja, das stimmt. Aber nun, das gehört vielleicht, es gehört dazu.
Das gehört zur Anreise dazu.
Ja, man muss ein bisschen sich überwinden, da hinzukommen.
Herrlich. Wir haben ja schon gehört, du bist Regieassistent gewesen, zweiter Regieassistent. Wer ist denn tatsächlich Regisseur so, dass die Idee am Ende deiner ganzen Praktika oder einfach auch mächtiger Produzent mit einer Zigarre im Mund?
Regisseur und Drehbuchautor, wobei ich möchte gerne weiterhin Drehbücher schreiben. Hab da noch nicht so viel Erfahrung. Das heißt, ich weiß auch, und ich bin ja 30 Jahre lang Künstler mit Banderfahrung. Das heißt also, ich bin offen, oder sagen wir das andersrum, ich muss das überhaupt nicht alles alleine machen, sondern ich freue mich, wenn ich mit anderen Leuten das gemeinsam tun kann. Also das habe ich so gelernt, dass wenn man irgendwie sich kreativ, wenn man kreativ arbeitet, dass man das in einer Gruppe tun kann. So, das finde ich voll gut. Das würde ich gerne machen. Und wo ich mir noch nicht so sicher bin, ist, mich juckt es auch immer mal wieder, und das wird auch diesem Jahr so sein, dass es das eine oder andere Dokumentarische geben wird, wo ich auch Spaß dran habe. Ich finde die Idee, jemanden kennenzulernen und jemand mit der Kamera zu begleiten und dann nachher zu, das, also das natürlich ganz bewusst zu machen und wo man mit, was man so alles sich gemeinsam erlebt oder mit der Kamera begleitet, das finde ich auch ganz spannend. Könnte also auch noch passieren.
Jetzt weißt du ja nicht, wie das ist, wenn es anders ist, aber hast du ein Gefühl dafür möglicherweise, wie es für dich sich anfühlt, arbeiten zu gehen, ohne jetzt finanziellen Druck zu haben, also Geld zu verdienen? Ich hoffe sehr, dass ihr seit einigen Jahren euren Lebensunterhalt fest bis Lebensende verdient habt. Ich sag mal, so 95% aller Leute gehen halt arbeiten, um Miete und Kühlschrank reinzukriegen. Also vielleicht auch im Unterschied zu Verwandten, deinem Bruder oder wie auch immer. Hast du da ein Gefühl für?
Ich glaube schon. Ich glaube, es mag jetzt unheimlich spießig klingen, ne? Und das kann man mir auch gerne genau so vorwerfen, das ist schon okay. Ich glaube, es war eine sehr, sehr schlaue Entscheidung von uns damals, beziehungsweise von unserem Management, von unserem Manager Jens, dass wir uns irgendwann mal darauf geeinigt haben, uns monatlich eine Gage, nee, ein
Taschengeld, ein, Honorar.
Nee, also kein, das klingt ja, Taschengeld klingt ja, ja so, als wenn man das so unterwegs raushauen kann, sondern dass wir uns unser Gehalt monatlich überweisen. So, natürlich gibt es am Ende des Jahres mit der Steuerberaterin dann nochmal ein Gespräch, wie lief das Geschäftsjahr, aber es ist so, dass wir uns ein monatliches Gehalt überwiesen haben, von dem wir, glaube ich, ein ganz normales Leben leben können. Und das ist, glaube ich, hat uns irgendwie auf eine Art, wie gesagt, es klingt wahnsinnig spießig, ein bisschen geerdet, dass wir so wissen, so okay, alles klar, hier, das ist das Geld, was wir monatlich irgendwie haben und davon leben wir jetzt so. Und das gut natürlich und das ist bestimmt auch ich empfinde mich da selbst auch eher als einen reichen Menschen. Ich habe einen Kühlschrank, wie du gesagt hast, eine Matratze, einen Kühlschrank, warm. Das ist mehr als 75% der Menschen so. Also grundsätzlich habe ich da erstmal das Gefühl, dass ich ein sehr reicher Mensch bin. Und ich glaube, so eine gewisse Dankbarkeit und Demut irgendwie ist bei uns allen dreien vorhanden.
Egal wie hoch das Gehalt ist, jeder Mensch hat etwas, wo er für seine Verhältnisse unvernünftig viel Geld ausgibt. Sind es bei dir die Star Wars Figuren oder gibt es da noch so eine andere heimliche Liebe? Gehst du lieber gerne essen oder sammelst du Autos oder?
Also Autos liegt mir wirklich sehr fern und ich glaube, das
war auch eine reine Provokation.
Ich glaube, das sind schon Star Wars Kram. Das ist, glaube ich, sehr unverständlich für viele Leute und für mich irgendwie eine Leidenschaft. Also ja, genauso wie für mich unverständlich teure Autos sind, so ist das vielleicht für andere Leute dann.
Ja. Wir kommen zu Wissenswerten über Hamburg und dann kommst du. 15 Michelin-Sterne sind in Hamburg und auf 10 Restaurants verteilt. Welche Auszeichnung hättest du in deiner bisherigen Karriere gerne gewonnen? Bravo Otto habt ihr gehabt, ne?
Wir waren nie auf Platz 1.
Oh.
Wir waren nie auf Platz 1.
Okay, aber das ist wahrscheinlich nicht der Preis, der dich am meisten schmerzt, den du nicht bekommen hast.
Preis? Ja.
Keine Ahnung, ihr habt wahrscheinlich ein Echo bekommen, ja. Aber keine Ahnung. Es gibt ja sehr, also ehrlich gesagt, die meisten Auszeichnungen sind ja irgendwelche Quatschpreise wie der Bambi oder Goldene Kamera oder was weiß ich, der ja dann eher im Filmbereich ist. Also wäre es für dich, fragen wir mal anders, wäre es für dich denn erstrebenswert, vielleicht irgendwann nochmal einen Filmpreis zu gewinnen? Also quasi in zwei Kategorien der Kultur erfolgreich zu sein?
Ja, Wahnsinn, das würde ich voll geil finden. Ich glaube auch, dass Filmpreise eine ganz andere Wertigkeit oder eine ganz andere Rolle haben in dem Filmbusiness als Musikpreise. Musikpreise, das ist so überschaubar und du hast schon recht, vieles davon ist wahrscheinlich auch eigentlich eher Quatsch, aber auch irgendwie cool. So. Filmpreise ist halt sehr, sehr wichtig, Präsenz zu zeigen, da zu sein, die Preise auch einzuheimsen. Ich glaube, alleine diese Laurels, also diese Lorbeerkränze, machen im Filmbereich natürlich schon richtig was her. Also wenn ein Filmplakat irgendwie überall diese Dinger da drauf hat, dann heißt das was. Und das stimmt auch.
Bei welcher Auszeichnung gab es denn tendenziell die besten Partys? Also es gab ja jährlich so für 5, 6 Sachen immer Einladungen auch für die Musikbranche.
Ja, ich weiß nicht, auf so vielen war ich, glaube ich, gar nicht, muss ich sagen. Und ist jetzt ein bisschen below, aber dann würde ich schon sagen, 1Live Krone. Das war schon auch eigentlich immer ein Highlight.
Ja.
Würde ich jetzt auch nicht Nein sagen.
Ja. Würde ich auch. Möchtest du weiter eingeladen werden? Wir werden das mal an den WDR schicken.
Würde ich mich auch ein bisschen freuen.
So, dann kommen wir zur nächsten Frage oder zum nächsten Fakt. Mit der Flussschifferkirche liegt in Hamburg die einzig schwimmende Kirche Deutschlands. Abgesehen vom Fußballgott, welche Rolle hat Glauben in deinem bisherigen Leben gespielt?
Also in meiner linken Familie hat der Glaube eigentlich eine sehr, sehr geringe Rolle gespielt. In meinem Leben insgesamt allerdings kann ich sagen, dass ich in meiner Jugend diese Jugendreise, die ich in die Türkei mit dem Bus unternommen habe, wo ich Boris kennengelernt habe und meine heutige Frau, ihr erinnert euch,
ja.
Das war eine kirchliche Gemeinde in Schenefeld. Der Diakon dort ist ein ganz, ganz toller Mensch, der ganz wahnsinnig gute Jugendarbeit geleistet hat und ein Gemeindehaus geöffnet hat für ganz viele Leute, die einige davon bis heute mich begleiten und meine Freunde sind. Also Boris beispielsweise, meine Frau und ganz viele andere Leute noch. Ganz viele von den Menschen, die dort in der Paulskirche rumgehangen haben, sind inzwischen selber kreativ tätig, im künstlerischen Bereich tätig. Und das ist wirklich eine Keimzelle gewesen für, glaube ich, sehr viel Kreativität. Ganz toll.
Ja.
Und deswegen bin ich den Menschen da sehr dankbar für.
Das Nobistor war früher die Übergangsstelle von Hamburg nach Altona und hatte eine Grenzwache mit Ausschank. Der Name Nobistor kommt von einem alten Trinkspruch. Nobis bene nemini male. Bin kein Lateiner, tut mir leid. Und zum Wohle niemander schlechter, heißt das. Hast du ein Lebensmotto oder einen Satz, den du dir selbst immer wieder sagst?
Aus Versehen alles richtig gemacht. Das ist ein bisschen so, das ist das, was ich mir hin und wieder mal sage. Hey, wenn ich so zurückblicke, habe ich aus Versehen, das klingt jetzt so als wenn man so ein Blatt im Wind wäre. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen auf sein, also so geht's mir, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, dann macht man vieles richtig. So geht's mir. Wenn ich zurückgucke, ja, dann freue ich mich darüber, dass ich viele richtige Entscheidungen getroffen habe.
Du hast vorhin von der Sehnsucht gesprochen, 3 Monate auf Helgoland zu sein. Wärst du da alleine? Also kannst du gut alleine sein, mal ungeachtet davon, dass deine Kinder und deine Frau dich wahrscheinlich vermissen würden. Aber hast du so Tage, wo du sagst, nö, bin jetzt hier so?
Ja, sehr. Ich bin mal mit dem Fahrrad und einem Zelt ums Eiselmeer rumgefahren in Holland. Und ich bin auch mal mit dem Fahrrad und einem Zelt nach Danzig gefahren, an der Ostseeküste entlang. Und das waren beides, so eine Woche lang Fahrradfahren. Und ich habe also bis auf die Leute beim Bäcker oder Supermarkt irgendwie eigentlich mit niemandem gesprochen. Und das, ich finde es gut. Ich habe da gar keine, ich bin gerne alleine auch. Das ist selten, aber ich finde das auch ganz gut.
Werde ich so erlebt, nicht nur hier im Gespräch, der bemerkt, dass du sehr ausgeglichen zumindest rüberkommst. Was bringt dich denn richtig auf die Palme?
Ach, weiß ich gar nicht. So, also bin ich nicht immer, das ist auf jeden Fall schon mal so richtig. Und jetzt, worüber kann ich mich, ja, weiß ich nicht. Es gibt natürlich so, also, ne, so ganz normale Dinge. Zu Hause, wenn sich gestritten wird über die falsch ausgedrückte Zahnpastatube oder sowas, so Alltagssituationen, wo irgendwas nicht so gut läuft, da kann man sich ja schon mal drüber streiten. Und auch, glaube auch, dass wir sehr, in der Zeit der Band ja auch sehr leidenschaftlich darüber gestritten haben, weil dann ging es halt irgendwie auch immer um Musik und unser Baby und unsere Band. Also wenn es so, da wurde auch leidenschaftlich gestritten.
Gab es da mal so Momente, wo ihr kurz vor einer Trennung standet, was nee. Vielleicht gar keiner mitbekommen hat?
Nee, ich glaube nicht. Das nicht. Wir haben schon auch viel gestritten, aber ich glaube, wir sind ganz gut darin, dass wie in einer Familie oder sowas auch, dass man, selbst wenn man sich in der Sache irgendwie nicht einig ist, dass ein Selbstverständnis da ist, ein gegenseitiger Respekt und gegenseitiges Schätzen, Wertschätzen der anderen, dass das unangetastet bleibt. Also man kann sich dem anderen an den Kopf werfen, du bist ein Arschloch, aber trotzdem weiß derjenige, dass es nicht diesen Teil der Beziehung miteinander betrifft. Das kann man schon hinkriegen.
Lieber Björn, es kommen 2 Fragen, die das Ende einläuten unseres Gesprächs. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Das ist irgendwie so eine komische Frage, die man doch normalerweise nur gestellt bekommt, wenn man irgendwo einen Job oder sowas, also in so Jobbewerbungsgesprächen.
Ja, sind wir ja auch hier. Vielleicht willst du ja, du besuchst ja ein Büro, vielleicht möchtest du ja bei der Leutenfabrik anfangen.
Ja, ich gucke mir das gleich hier mal alles an. Ja. Ich hoffe sehr, dass ich nicht den Star Wars Fanfilm drehe. Ich befürchte, es könnte passieren. Und ich hoffe, dass ich bis dahin meinen Film, den ich machen möchte, umgesetzt habe. Und ich befürchte, dass ich dafür leider keine Lorbeeren bekomme, sondern dass es halt ein Erstlingswerk sein wird, den paar Leute ganz gut finden, und ich hoffe, dass sich trotz alledem dass ich irgendwann mal einen Film machen kann, der so, ja, so seine Zuschauerschaft findet.
Ja. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ach, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie habe ich im Moment gerade so ein komisch, übertrieben positives Gefühl, was Hamburg angeht. Ich weiß gar nicht, warum das genau so ist, aber mir gefallen solche Dinge, dass wir von Viva La Berni, unserem Hinterhof, dass es möglich ist, auch mit Hilfe der Mächtigen und auch der Politik, dass man in Hamburg mit Protest mehr Selbstbestimmung erreichen kann. Das finde ich irgendwie ein schönes Gefühl. Und das würde ich mir wünschen, dass es das noch viel mehr gibt. Das glaube ich, dass es eine gute Idee ist, wieder mehr Selbstbestimmung in die Stadt reinzubringen, dass mehr Leute in Vereinen Verantwortung übernehmen, finde ich gut. Das gefällt mir. Und ja, ich hoffe für Hamburg, dass weniger Privatinvestoren Stromnetze kaufen, sondern mehr die Stadt erkennt, das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Stadt und die müssen wir selber gestalten.
Schöne letzte Worte von Björn Warns. Das war ein schönes Gespräch, lieber Björn. Ich bedanke mich recht herzlich für eine wunderbare Stunde. Drück dir die Daumen für alle Film- und Kinoerfolge dieser Welt, die du dann zu verantworten hast und für die du auch tüchtig Applaus bekommst. Und
Dankeschön.
Sage Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.